SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Die ganze letzte Woche hat man hier auf SRF 1 seine Stimme abgeben für einen der drei nominierten Helden des Alltags. Gestern an der grossen Swiss Award Gala ist jetzt endlich klar geworden, wer gewählt ist. Und heute haben wir Karin Boss hier im Persönlich aus dem Hechtplatztheater in Zürich. Karin Boss ist also Heldin des Alltags. Sie begleitet seit Jahren als Bewährungshelferin, ehrenamtlich Strafgefangene und ist Betreuerin in einem Care-Team. Sie ist geheiratet, hat zwei halbwüchsige Kinder und leitet eine Spezialitätenmetzgerei in Bargen im Kanton Bern. Der Rudolf Wötzel ist als Investmentbanker vor 17 Jahren in die Schweiz gekommen, hat mit Milliarden gehandelt, hat Millionen verdient, bis er vor gut 5 Jahren alles hat hergeschmissen. Heute lebt er im Sommer als Hüttenwirt in einer Berghütte und im Winter mit seiner Frau und seinem 4-monatigen Baby hier in Zürich. Rudolf Wötzel, Karin Boss, herzlich willkommen im Persönlichen.
Merci.
Karin Boss, wo ihr von eurer Nomination habt erfahren, habt ihr einen riesen Geiss abgelassen. Wie war das jetzt für euch, also Heldin des Alltags zu werden?
Ich glaube, ich merke das noch gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich vertretend für uns alle drei, die nominiert waren, hier bin. Ich kann es gar nicht so ordnen, dass es um meine Person geht. Oder dass ich es vielleicht eher sehe für alle die auch freiwillige Arbeit leisten.
Ihr war gestern an der grossen Gala im Hallenstadion. Was war da für euch das Schönste?
Zu merken, dass es plötzlich noch fegen kann, wenn man mit den Promis fotografiert wird. Zuerst so die Berührungsängste, so unbedingt. Oh, ist doch eigentlich noch cool.
Und wer hat euch jetzt am meisten beeindruckt?
Für das Bericht ist sicher der Bühne Huber. Der war sehr schnell tiefgründig.
Die Zeit vorher, wo ihr seid nominiert war, war das eine anstrengende Zeit?
Positiv anstrengende Zeit, also eine herrliche Zeit. Ja, das ist richtig Nämlich? Genossen. Die Feedbacks, die sie kommen, und von Leuten, die wissen lange nicht alle, dass sie das machen. Also das war überwältigend. Aber es ist, glaube ich, uns drei allen so gegangen, die nominiert waren.
Und ihr habt eben gesagt, euer Handy sei geplatzt gestern.
Ja, gestern wirklich. Das freue ich mich dann nächste Woche, das in aller Ruhe zu lesen und zu schauen, was alles gegangen ist auf dem Handy. Und mein Mann hat gestern auch gesagt, das sorgt noch nur noch in meinem Hosensack.
Rudolf Wötzel, ich war eben gestern auch an diesem Anlass von dem Swiss Award, dieser Gala. Und da waren sehr viele Leute, sehr schön angelegt, sehr wichtige Leute. Und dir als ehemaliger Banker, wann seid ihr das letzte Mal so an einer schicke Einladung
war? Schon lange her, aber ich glaube, das war irgendwie so Salzburger Festspiele, wo man da mit Kunden hingeht, ja, und dieses Ambiente erlebt, aber im Rückblick war das eigentlich, ist auch sehr viel Gekünsteltes dabei. Man spielt da so gegenseitig Theater, also die Bühne ist nicht nur vorne, sondern auch im Publikum.
Rudolf Wötzel, ihr habt auf dem Gipfel eurer Karriere als Banker eine radikale Wende gemacht, habt gekündigt, seit ein halbes Jahr durch die Alpen gewandert, habt ein Buch darüber geschrieben, das ein Bestseller geworden ist, seid jetzt Hüttenwirt und Berater und als Interviewgast, seid ihr sehr gefragter Mann. Ihr als einer, der es geschafft hat und er ausgestiegen ist, seid ihr auch eine Art ein Held. Warum empfindet man das als etwas so Positives, wenn jemand so eine Wende macht?
Ich glaube, weil viele Menschen von so einem Schritt auch träumen und man wird dann auch einen Schritt weit so Projektionsfläche. Also ja, in gewisser Weise auch ein Held, das stimmt schon, insofern als man auch gerne sowas tun würde. Und vielen Menschen fehlt der Mut vielleicht, auch die Sicherheit, die sie nicht spüren. Und von daher wird man dann schnell so ein bisschen Projektionsfläche von eigenen Sehnsüchten.
Aus was schließt ihr denn, dass es viele Leute das wetten?
Auf der Hütte kommen viele Menschen vorbei, da spüre ich das. Das sind oft auch Führungskräfte, Menschen in verantwortlichvollen Positionen, wo ich merke, da ist eine innere Unzufriedenheit, eine Suche nach was anderem, eine Suche nach einem wahren Sinn. Und von daher bin ich überzeugt, dass dieses Phänomen der Unzufriedenheit, des Unglücklichseins in der gegebenen beruflichen Situation vor allem sehr weit verbreitet ist.
Karin Boss, kennt ihr so etwas, so das, wo ihr einfach sagt, es hat alles nicht mehr gefackt oder es ist nicht das Richtige?
Ja, völlig. Das, ich glaube, es ist, was der Rudi meint, der Tiefgang, den man auch überkommt. Oder? Das andere ist die Show, die man ist, wie wir gestern so dort erlebt haben. Und wir hatten so das Goldie miteinander, wir haben ja dort nichts müssen, wir einfach können uns sein. Und das spüre ich, glaube, solange es eben nur um die Finanzen geht, darum ist es für mich auch wichtig, dass ich nicht nur das Geschäft habe, dass dort so... Das Geschäftsleben ist so anders, wenn man nachher wirklich tief geht mit dem Menschen.
Dort leitet der Spezialitätenmetzger, das allein würde euch nicht ausfüllen.
Nein, einfach so, das ist ein guter Gegenpol für das Ausgleichensein. Auch wenn es vielleicht viel mehr Stress ist, wenn er vielleicht jemanden hat, der, sagen wir jetzt, nur einen Job hat. Aber ich würde behaupten, dass ich viel zufriedener, ausgeglichener bin, als eine Menge andere Personen, die vielleicht mehr Geld hat. Klar, er hat mehr Geld, wenn ich mehr arbeiten würde. Aber nein, das ist für mich das A und O, dass wir wirklich gut geht oder dass ich zufrieden bin.
Rudolf Wötzelt, habt ihr eben eine Heldin, eine nominierte, nein, also eine gekürte Heldin des Alltags vorne. Was ist für euch ein Held oder eine Heldin?
Ja, also ich habe mal früher Latein und Griechisch gelernt und da ist ja so der klassische Held. Der hat ja was Tragisches. Der ist einsam, der steht irgendwie, erhebt sich aus der Masse irgendwie, aber fällt dann oft auch tief. Aber deswegen sind mir die Helden des Alltags eigentlich viel sympathischer. Aber die haben auch etwas, was sie teilen mit diesem klassischen Heldenmodell, nämlich das ist Zivilcourage und sich abzuheben von dem, was jeder macht, auch in den Erwartungen mal sich abzuheben und etwas zu wagen, wo man nicht sicher ist, ob einem der Applaus auch sicher ist. Und da kommen eben oft dann, ich glaube, diese Menschen bringen auch die Gesellschaft weiter, die haben eine wahnsinnig wichtige Vorbildfunktion und davon abgesehen, dass man sich selber auch glaube ich, gut dabei fühlt.
Man rechnet, dass in der Schweiz über 700 Millionen Stunden pro Jahr freiwillig und unentgeltlich gearbeitet wird. Freiwillige Arbeit hat in unserem Land einen hohen Stellenwert. Das ist wichtig, wirtschaftlich, sozial. Karin Boss, ihr seid eben freie Mitarbeiterin bei der Bewährungshilfe im Kanton Bern. Wie kommt ihr dazu, als Bewährungshelferin mitzuarbeiten?
Also Bewährungshelferin wären eigentlich unsere Sozialarbeiter. Wir sind wirklich freie Mitarbeiter. Ja. Straffälligen betreuen. Und wenn man dazukommt, ist etwas anderes machen, ausser Haus kommen, also eine Herausforderung suchen, vielleicht auch einen Kick, Neugier. Und die Ausbildung auch dort dürfen zu machen, da hat man ganz viel über einem selber gelernt, wo man geholfen hat, sei es im Familienleben, in ihrer Persönlichkeit, sei es im Geschäft, kann ich das ganz gut brauchen, was ich dort hat dürfen lernen. Das ist eine Top-Ausbildung, die wir dort bekommen.
Aber ihr könntet ja auch andere freiwillige Arbeit machen. Warum gerade Leute begleiten, die im Gefängnis sind oder in dem Care-Team, wo ihr mitarbeitet, Leute begleiten, die sehr schwierige Situationen haben? Was interessiert euch denn an dem?
Vielleicht habe ich meine eigenen Grenzen gesucht. Und dort auch gefunden. Also eine Herausforderung, etwas anderes, eine andere Welt. Das ist schon spannend, also vielleicht auch ein Helfersyndrom, das in mir drin ist. Und dort ist ja die Hilfe erwünscht. Man kann Leute helfen, die es gar nicht wollen. Und dann nervt man eher. Und dort ist wirklich wird's dankbar angenommen.
Wenn ihr jetzt das erste Mal in ein Gefängnis gehen musste, wie war das?
Beeindruckend, sehr beeindruckend und spannend. Und man hat so viel gehört darüber. Und dann ist man selber dort. Das ist schon ein bisschen Abenteuer auch.
Also ich finde das bemerkenswert, ja, wenn ich das jetzt vergleiche und dir zuhöre, wenn man aus der Bankenwelt kommt ursprünglich, da ist ja ein Merkmal ganz ausprägend. Und das ist, dass das Geld ist quasi das Tauschmittel für alles. Also es ist die Frage, was leiste ich, was bekomme ich als Gegenleistung? Und diese Gegenleistung ist immer in Form von monetären, also Geldgrößen. Und da wächst man rein und irgendwann ist man so weit, dass man nur noch sagt, ich mache nur noch was, wenn ich was dafür bekomme und was bekomme ich dafür und was ich dafür bekomme, das verhandle ich. Mhm. Und das ist so ein radikaler Bruch damit und das erlebe ich auch, seitdem ich raus bin und auf der Berghütte bin, dass die viel größere und intensivere Motivation und Befriedigung, die man bei einer Arbeit bekommen kann, sind andere Dinge. Das sind nämlich die Reaktion von Menschen. Menschen, die einem dann das Gefühl geben, dass man ihnen geholfen hat, dass man ihnen einen schönen Moment verbracht hat. Und das zu lernen, ist etwas, was man wirklich nur tut, wenn man rausgeht und es macht, wie du.
Genau.
Und ich finde das auch wichtig und toll, die Initiative, die ihr hier macht, weil letztendlich muss man auch Unternehmen, also wir brauchen ja Unternehmen, wir brauchen Banken, aber diesen Gedanken stärker zu verankern, dass ich etwas tue, nicht nur damit ich eine Gegenleistung bekomme monetär, sondern die tiefe Erfahrung, dass ich eine Befriedigung dabei habe, wenn ich mit Menschen arbeite und denen was bringe, das ist so unheimlich wichtig.
Genau, das habe ich ja gestern mal bei den Prominenten erlebt. Also viele haben mir dort gesagt, eigentlich sind die wahren Helden die, die freiwillige Arbeit leisten. Und dass sie das so schätzen und anerkennen, und das hat mich also sehr erstaunt.
Was überkommt ihr denn konkret? Also was ihr sagt, das ist wirklich das, ist das, was mich nährt.
Dankbarkeit, der Erfolg in kleinen Schritten. Und sonst so Gegenleistung ist für mich sicher auch die Ausbildung, die wir auch,
wenn
wir
jetzt dort sagen, nichts hätten. Sagen zu dieser Ausbildung, was macht man denn da?
Also das kann sein vom Psychologischen her, oder Kommunikation haben wir natürlich viel. Oder wir können Institutionen anschauen, die einem immer ein bisschen weiterbringt. Oder Themen danach, sei es eine Führung oder...
Und konkret mit den Leuten arbeiten, tut ihr denn wie? Also wenn ihr jetzt einen Strafgefangenen begleitet, was macht ihr denn konkret?
Das kann sein, dass wir schauen für einen Job oder für eine Wohnung oder Kostengutsprachen. Einfach alles, was ein bisschen ansteht. Sie bekommen ja ihre Auflagen, die sie müssen erfüllen müssen. Und ich bin eigentlich für sie da, für das zu erreichen. Wenn es mich braucht, ist gut, dann helfe ich gerne. Und wenn es mich nicht braucht, dann ja, ist auch gut.
Und ihr seid im persönlichen Kontakt, also ihr trefft einander.
Genau.
Ihr dürft auch miteinander telefonieren und Sachen besprechen.
Genau, es gibt Leute, die selber anrufen, wie sie einen brauchen. Und dann gibt es solche, die würden sich nicht melden, obwohl sie Hilfe bräuchten. Das ist alles rausgespüren. Aha. Wie viel muss ich von mir geben, dass es kommt? Und dann funktioniert es von selber. Das ist ja das Spannende, das sind so diverse Leute.
Wie könnt ihr das Vertrauen gewinnen von den Leuten? Oder das Aufbauen, das Vertrauen? Wie geht ihr das?
Dass ich mehr bin. Und dass ich nicht von oben herab bin. So ein auf gleicher Augenhöhe. Und ihnen zu spüren geben, ich bin jetzt nicht die, die auch noch etwas erwartet. Und dass sie aber sicher nicht selber am Karren schreissen, sondern ich tue so viel ziehen, wie sie auch geben. Weil ich will schlussendlich nicht enttäuscht werden. Ich glaube, wenn ich sonst dort würde, alles investieren und von den anderen Kindern nicht würde scheitern, würde ich das ganz schnell aufhören. Das hätte ich nicht so viele Jahre gemacht. Ich glaube, es ist für mich, so ein bisschen, für mich zu schützen, dass ich nur so viel investiere, wie sie auch tun. Dass ich noch klar kommuniziere.
Also dort bauen auch Grenzen. Also die gehen in Beziehung und behalten gleich Grenzen und sagen, bis hier. Und mehr gebe ich nicht.
Genau, ja.
Ich glaube, was die Karin sagt, ist ganz wichtig. Auch wenn ich es wieder abgrenze gegenüber sozusagen dem Firmenalltag, da spielt oft jeder eine Rolle. Und das System oder die Organisation verleitet Menschen dazu, sich nicht selber zu sein, sondern sie schauen, was wird von mir erwartet und spielen dann eine Rolle. Und in dem Moment, wo ich schaffe, ich selbst zu sein, authentisch zu sein, den anderen so gegenüberzutreten, wie ich bin, dann löst man auch beim Gegenüber was aus. Und das ist dieses Wunder, was ich genau. Fast ein Wunder, weil dann öffnen die sich diese Menschen, gehen auf mich zu und dann entwickelt sich eine ganz tolle Dynamik. Wenn ich dagegen als Schauspieler mit anderen Schauspielern in Interaktion trete, dann ist das trocken, unauthentisch und dann fühlt man sich einfach nur unwohl. Und ich glaube, das ist das, was du auch erlebst.
Und nicht erreichen, oder?
Mich du hast nicht erreichen, ja.
Würdet ihr sagen, ihr seid als Banker seiner Zeit der perfekte Schauspieler gewesen?
In gewisser Weise ja. Und das Beste ist, da sind lauter Schauspieler um einen rum und man glaubt immer, die anderen sind keine Schauspieler und fühlt sich veranlasst, noch besser zu Schauspielern, damit die anderen auch nicht merken, dass man selber Schauspieler ist.
Aha. Das ist eine hochkomplexe Sache. Ihr habt in den Topkader der Bankenwelt gearbeitet, habt bei Milliardengeschäften mitgemacht. Wann habt ihr denn realisiert, dass das, was ihr da macht, vielleicht ihr nicht in der Ordnung findet oder einfach nicht mehr weht?
Also, um ehrlich zu sein, was geschehen ist, was ich gemacht habe, ich habe also andere Firmen beraten, andere zu kaufen, also so Lufthansa Swiss oder so ein
war also die Lufthansa beraten, wo sie Swiss gekauft haben.
Ja, richtig. Ich zweifle nicht an dem, dass das richtige und notwendige Prozesse sind in einem Wirtschaftssystem, wie wir es nun mal haben. Für mich war das mehr eine persönliche Krise, zu merken, dass ich zwar da sozusagen hochgezüchteter Spezialist bin, der auch toll verdient und im Rampenlicht steht, aber dass es mich im Kern als Mensch nicht glücklich gemacht hat auf die Dauer und dass da noch was anderes sein muss.
Wie hat er es denn gemerkt? Wie ist es noch denn gegangen?
Also zuerst zeigt er der Körpersignale in Form von so typischen Burnout-Symptomen und dann irgendwann meldet sich auch die Seele und dann tut es richtig weh. Also wenn dann Depressionen kommen oder Antriebslosigkeit oder auch das Gefühl, irgendwie das innere Gefühl, dass einfach was nicht richtig in die richtige Richtung geht.
Wie muss ich mir denn einen Alltag von einem Top-Banker, der bei UBS gearbeitet, bei der Deutschen Bank gearbeitet, bei Lehman Brothers gearbeitet, wie muss ich mir so einen Alltag vorstellen? Was macht man da?
Es ist sehr faszinierend. Die Faszination liegt in der Vielseitigkeit, da ist kein Tag wie der andere. Die Faszination liegt auch in interessanten wirklich Konstellationen, aber darin liegt auch die Gefahr, nämlich die Gefahr der totalen Fremdbestimmung. Und letztendlich ist es so, dass Menschen, die in Organisationen hochkommen, vermeintlich glauben, sie hätten wahnsinnig viel zu entscheiden und zu sagen, aber letztendlich ist man sehr stark fremdbestimmt, was den eigenen Terminkalender anbelangt.
Also zum Beispiel, wenn Sie hier aufgestanden?
Es kann sein, dass ich um 3 Uhr morgens aufgestanden bin, weil ich irgendwie wohin fahren musste, aber es kann auch sein, dass ich erst um 9 Uhr, also da ist keine Struktur und das macht auch, das merke ich jetzt an meiner kleinen Tochter, Struktur ist so wichtig im Leben, um auch eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu haben. Und was die Menschen in diesen Jobs oft kaputt macht, ist diese totale Unstrukturiertheit. Also einmal geht es ganz früh in den ersten Flieger, dann irgendwann mal den letzten Flieger zurück. Man kann auch nicht planen, man muss immer erreichbar sein für den anderen, für den Kunden.
Also am Samstag, am Sonntag, in der Nacht, immer.
Ja, und aber die Unberechenbarkeit macht es aus. Also in Urlaub zu fliegen und dann nach 2 Tagen zurück zu müssen, weil der Chef...
Das hat er gemacht.
Klar, weil der Chef gesagt hat, hier ist ein toller Deal. Natürlich hätte ich sagen können, nein, aber das macht man 2-3 Mal und dann werden einem die tollen Deals nicht mehr angeboten, sondern denjenigen, die es machen. Das ist also so dieser Wettbewerb, der natürlich besteht und letztendlich erzeugt, den größten Druck erzeugt man sich aber selber, muss ich auch ehrlich sagen. Ich hätte öfters Nein sagen können und sollen und wäre vielleicht dann auch länger und nachhaltiger dann auch in meinem Beruf zufrieden gewesen.
Hat es einen konkreten Anlass gegeben, wo der gesagt hat, jetzt reicht es, fertig?
Nee, es schaukelt sich so hoch, es sind so verschiedene Ebenen der Frustration und natürlich kommen dann diese körperlichen Themen dazu und eine Sinnkrise und irgendwann ist dann der Druck, der Leidensdruck groß genug, um was zu tun. Was aber sehr wichtig ist, neben dem Leidensdruck, denn viele Menschen haben großen Leidensdruck, aber kommen immer tiefer und kommen trotzdem nicht raus, ist sich irgendwie was Positives zu entwickeln, eine Vision, was man machen will, etwas, für das man sich begeistern kann, dass man sozusagen die positive Schubkraft bekommt, dann wirklich diese Entscheidung zu treffen, etwas zu ändern im Leben. Und das ist ja die große Schwierigkeit. Das betrifft alle Entscheidungsprozesse im Leben, die einem auf eine andere Richtung bringen, das kann auch im Privaten sein, ist, dass quasi die Phase des Leidensdrucks kann es lang sein, aber die Entscheidung selbst ist punktuell. Und man hat dann Ängste, wie schaut es danach aus? Was denken die anderen? Lande ich unter der Brücke?
Habe ich genug Geld für das, was ich da will?
Und diese Ängste sind sehr stark, sind diffus und die verhindern oft, dass man sich den Mut hat, die Entscheidung zu treffen. Andererseits, jeder, wenn sich selber zu sich ehrlich ist und zurückschaut, solche Entscheidungen haben einen eigentlich immer glücklicher gemacht. Es gibt nie eine Entscheidung aus einer Not heraus, wo man im Rückblick sagt, wäre ich doch lieber in der miesen Situation geblieben.
Mhm. Karin Boster nickt.
Es kommt mir gerade so, wenn man ging, so sagt, man bereut nichts, nur das, was man nicht gemacht hat. Wie geht das? Mhm.
Die Entscheidungen, die man nicht gefällt hat.
Ja, genau.
Gut, jetzt kann man sagen, Rudolf Wötzel, ihr seid ein Luxusaussteiger, ihr habt viel Geld verdient, ihr habt ein Haus am Zürichsee gehabt, sicher ein sehr schönes Auto. Ihr hättet das können leisten.
Ja, nur wenn ich mich mal so in der Pyramide einordne, da gibt es Tausende, Zehntausende, die sind drüber und die bleiben alle drin. Also wenn die Logik gelten würde, müssten die schon längst raus sein. Die bleiben drin. Umgekehrt gibt es Menschen, die haben fast nichts. Und da gibt es also diese Sendungen, ja, wo Leute mit 500 Euro nach Kanada auswandern. Und es klappt auch. Ich glaube, ich würde es umdrehen, die Logik, und sagen, die momentane Situation, finanzielle Situation jedes Einzelnen, kann man immer so hinbiegen, dass es mir als Argument dient, nichts in meinem Leben zu verändern.
Und also es ist ein Vorwand, sagen, ich habe nicht Vorwand, genug, ja. Würde also
ich
sagen.
Ich würde sagen, eher die Frage sich zu stellen, wie kann ich es vor dem Hintergrund meiner ganz spezifischen Situation mir erlauben, etwas zu ändern. Und ich finde, die Karin ist das beste Beispiel. Ich glaube, in deinem Beruf zieht man sich sicher nicht den Vorwurf vor, Millionen zu verdienen. Und trotzdem hast du den Schritt gemacht und machst deine Tätigkeit. Das ist ja auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass es überhaupt nicht auf die finanzielle Absicherung ankommt, sondern auf die innere Bereitschaft und die Begeisterungsfähigkeit und den Mut des Einzelnen.
Ja, und ich habe ganz ein gutes Umfeld gehabt.
Karin Boss, ihr seid, ich will auf eure Geschichte noch kommen, ihr seid 1973 in Bargen im Kanton Bern geboren und aufgewachsen. Was habt ihr für ein Kind gehabt? Was seid ihr für ein Kind gewesen?
Auch so ein bisschen meine Tochter jetzt, und sie hat mir viel den Spiegel vor. Ja, denke ich,
Und was seht ihr im Spiegel?
Nicht ganz, sondern einfach, ich glaube. Aber meine Mutter hat mir auch einfach, würde sie mir beschreiben, aber wenn ich so meine Tochter sehe, meine
Mama manchmal sagt, hätten wir da gerne.
Dass ich so ein bisschen habe. Gegen die Lehrer vielleicht ein bisschen.
Also ein bisschen freche?
Ja, glaub's, ja.
Aha. Helden müssen immer frech sein.
Ich
brauche Mut. Gut, also ein kleines freches Kind. Und was hat das freche Kind nach der Schule gemacht?
Da bin ich, eigentlich habe ich gewusst, ich werde verkauft, da ich bei meinen Eltern auch immer auf der Merit bin. Ich wusste, das liegt mir, das habe ich gerne mit Leuten zusammen. Und dann habe ich Bäckerkonditorverkäufer gelernt. Und dann habe ich noch die Handelsschule gemacht und habe also berufsbegleitend dafür das irgendeinen Job gebraucht und immer am Ende frei habe. Und dann bin ich ins Industriegebiet von Geschäft zu Geschäft gelaufen, wo ich einfach einen Job finde, den ich so arbeiten kann. Und habe dort mit den Blumen, die ich gar nicht eigentlich vorher kennt, die Chance bekommen und habe mit den Blumen gearbeitet. Und dann bin ich gleich mal ausgezogen daheim mit meinem jetzigen Mann zusammen und dann schon gleich mal geheiratet. Dann bin ich heim zu meinen Eltern arbeiten. Und hatte schnell mal ein Kind gehabt.
Die sind jetzt eben 16, der Jason und Kimberly heissen genau, die. Genau, ja. Wie kommen ihr zu diesen Namen? Jason und Kimberly Boss. Sounds good.
Das klingt doch einfach gut.
Ja. Aber warum?
Wir waren in Amerika in der Ferien gewesen. Ich denke, die haben wir dort aufgelesen. Und zu Boss, da kann man so coole Namen nennen.
Das passt viel gut. Ihr habt eine Spezialität der Metzgerei. Was habt ihr im Angebot?
Das ist Küngel. Und Geflügel. Geflügel in Form von allen Federn hat das jetzt, sei es Fasanen, sei es Enten, Perlhühner, Tauben, Wachteli. Natürlich auch das Bulle, das Übliche, aber es ist schon so die speziellen, so ein bisschen die Gourmet-Sachen.
Und was habt ihr konkret für Arbeiten dort?
Ich tue zerlegen oder ausbeindeln.
Das Häsli?
Ja, genau, alles was. Ja. Verpacken und Lieferungen rüsten. Mhm. Im Verkauf.
Und also ich habe gerne Fleisch, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich das Häschen selber ausnehmen würde. Wie ist denn das? Ihr habt da so ein Tierchen, das vorher rumgegümpelt ist und mit einem Fähli dran. Und nachher?
Ja, wenn das mal geschlachtet ist und das Fähli weg, ja, das ist das Fleisch und dann tut man dort die Knochen raus und fertig.
Habt ihr am Anfang dort ein bisschen Schwierigkeiten gehabt? Oder ist halt als Kind?
Genau, ich bin schon darin aufgewachsen. Das ist jetzt die dritte Generation, die das Geschäft hat.
Aha. Und dann habt ihr eben keinen Laden, sondern ihr geht auf den Merit.
Genau, wir sind Marktfahrer, ja. Also meine Großmutter ist dann zumal noch mit dem Zug und mit dem Körb noch ungekühlt auf den Merit gegangen, oder? Das war ein riesen Wandel eigentlich, dass man ja, jetzt ein gekühlte Marktfahrzeug hat.
Mhm. Und ihr habt einen grossen Wagen mit Kühlboxen drinnen, oder wie?
Das ist ein Kühlbuffet. Mhm. Also wir haben zwei Marktfahrzeuge. Ja. Ja. Wir gehen Biel, Bern, Grenchen, Lys, Arberg.
Und da geht ihr mehrmals in der Woche, oder wie?
Nein, immer Freitag und Samstag. Mhm. Genau, Freitagmorgen sind wir Biel und Arberg, am Freitagnachmittag zu Lys und am Samstag sind wir zu Biel und Bern.
Und was ist das Schöne daran, eine Marktfahrerin zu sein?
Die Leute, die dort kommen, können einkaufen, das sind, ich glaube, nicht die gleichen Leute, die in ein grosses Einkaufszentrum gehen. Die schätzen den Kontakt, die schätzen die Natürlichkeit, die wollen noch wissen, woher das Tier kommt. Die Atmosphäre, die ist wirklich richtig schön, auch zu den Kunden. Es sind nicht die, die einfach bei den Regalen durchgehen und nehmen. Mhm. Zu beraten oder auch viel zu erfahren oder mir auch mehr Tipps geben, wie das jetzt machen könnte, dass ich manchmal nachfrage und es mich Wunder nimmt.
Mhm. Und das, was geht, ihr manchmal auf den Merit einkaufen?
Ja, sehr gerne. Und also, du bist auch in der Hinsicht eine Heldin für mich, weil, also als du diese Tiere aufgezählt hast, ich esse sehr gerne und mir ist fast das Wasser im Mund zusammengelaufen. Aber ich habe den Schritt zwischen Tier, wie es im Stall läuft und dann auf meinem Teller steht, da sind ein paar Sachen dazwischen, da bin ich zu feig, ehrlich gesagt. Und deswegen, also das ist schon eine Leistung auch, das zu tun.
Ist das eine Leistung, Karin Boss, würdet ihr sagen?
Ich glaube, die Achtung ist ein bisschen anders. Früher war es einfach so, oder? Man hat das ganze Tier gesehen. Und das, oder früher hat man das selber auch geschlachtet, daheim auf dem Bauernhof. Man hat es einfach ein bisschen vergessen, wie es wirklich geht. Und dann hat es so Phasen gegeben, wo die Leute über den Mann sagen, ja, ganzes Tier und so. Dabei, wenn es dann eine Wurst ist, ist es gleich mal ein ganzes Tier gewesen, oder? Ist, und jetzt habe ich das Gefühl, es wandelt wieder ein bisschen. Es wandelt wieder ein bisschen, dass wirklich die Eltern nicht mehr sagen, ich wähle mal, dass wirklich sagen, nein, schau, Kind, das ist einfach der Ursprung von dem Biss Fleisch, das du auf dem Teller hast.
Genau. Dann lasst jetzt persönlich auf SRF 1 mit der frisch gekühlten Heldin des Alltags, Karin Boster, hat sie gerade gehört. Sie hat eine Spezialität der Metzgerei in Bargen. Sie ist eben mehr auf den Meriten anzutreffen und sie ist ehrenamtliche Bewährungshelferin im Kanton Bern. Dann der Rudolf Wötzl, er hat vor 6 Jahren seine Karriere als Topbanker abgebrochen, hat auf einer halbjährigen Alpenwanderung vor allem zu sich selber gefunden und lebt heute das Leben als Coach, Schriftsteller und Familienvater. Rudolf Wötzl, ihr habt hier eine interessante Familiengeschichte. Könnt ihr da ein bisschen erzählen, wie ihr aufgewachsen seid?
Ja, ich bin in München aufgewachsen und 1963 geboren. Und so eine typische Nachkriegsgeneration in Deutschland. Und ich merke immer wieder im Schweizer Umfeld, ihr seid ja Gott sei Dank so einigermaßen verschont geblieben, so ein Weltkrieg ist wirklich ein Trauma, was sich erst nach 2. Generationen so voll entfaltet. Meine Eltern sind beides gewisserweise Kriegsflüchtlinge und haben quasi selbst den totalen sozialen Abstieg und erlebt.
Was heißt das?
Das heißt, einfach wirklich nur mit einem Koffer noch irgendwo anzukommen und also sonst nichts zu haben. Also mein Vater ist aus der damaligen DDR geflohen und hatte eben nichts. Und dieses Gefühl des totalen Nichts, auch alles ringsherum kaputt, zerbombt und so weiter, das hat diese Menschen dieser Generation extrem stark geprägt. Und da sind viele Ängste natürlich. Und diese Ängste übertragen sich auf die Kinder, also sprich unsere Generation. Das heißt, dass das absolute Bestreben von diesen Eltern, von solchen Eltern ist, für die Kinder was Gleichartiges zu vermeiden. Das ist klar. Äußert sich dann aber in einer massiven Leistungsorientierung, weil der Glaube natürlich auch ist, so Stichwort Wirtschaftswunder, wenn ich so richtig reinklotze, dann kann ich auch wieder mein Schicksal in die Hand nehmen. Und das ist so, was dann rauskommt, ist diese Erziehung Liebe nur gegen Leistung, die bedingte, die konditionierte Liebe und Zuneigung. Und das ist sozusagen so ein Umfeld, in dem dann auch diese Hochleistungssprinter wie ich gut gedeihen. Das sind Menschen, die immer auf der Suche sind nach Anerkennung von außen, die sich selbst über ihre eigene Leistung definieren, die aber selten überlegen, für was sie eigentlich im Leben wirklich einstehen, was ihre Werte sind und so weiter. Und das muss man dann auch erst so allmählich lernen.
Aber ich höre auch ein gewisses Verständnis, das ihr habt für eure Eltern, die eben wirklich erlebt haben, was es heisst, wenn nichts mehr da ist.
Absolut. Und ich glaube, das Entscheidende ist, im Leben des Einzelnen das anzuerkennen, auch sich zu versöhnen mit meinen Eltern. Also meine Wanderung war auch die Versöhnung mit meinen Eltern. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo man sich versöhnt mit seinen Eltern und aufhört zu sagen, du hast doch das und du hast das, indem man nämlich die Verantwortung für sein eigenes Leben wirklich übernimmt, in dem Moment ist man auch dann ganz positiv in der Wahrnehmung gegenüber den Eltern. Weil dann sieht man plötzlich die positiven Dinge. Ich habe ja auch verdammt viel dadurch bekommen. Ich darf jetzt hier sitzen, deswegen, weil ich mal ein paar Jahre lang sozusagen ausgerichtet war. Das Entscheidende ist nur, irgendwann die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, aufzuhören, sich als Opfer zu fühlen von irgendwelchen Erziehungen. Und in dem Moment, und das Wunder ist, wenn sie dann im Rückblick ihr eigenes Leben anschauen, ist das alles viel positiver, weil es irgendwie ein notwendiger Schritt war auf dem Weg dorthin, wo ich jetzt bin.
Was hat denn eure Mutter gesagt, wo ihr gesagt hat, nein, ich gebe meine Karriere als Banker auf?
Ja, sehr, sehr interessant, dass Sie das fragen, weil das ist einer der großen Fehler, den man macht. Man hat ja Erwartungen, wie reagieren Menschen auf Entscheidungen, die ich treffe. Und wenn man sehr nach außen orientiert ist, ist es einem sehr wichtig, was die anderen sagen. Und ich habe erwartet, meine Mutter sagt, du spinnst ja komplett, es geht doch nicht, hier arbeitslos etc. Ich habe es ihr gesagt und sie ist mir am Hals gefallen und hat gesagt, endlich tust du das, ich habe Angst um dich gehabt. Und daher auch mein Rat an Menschen, die die Entscheidung treffen wollen und Angst haben, was ihr Umfeld sagt. Meine Erfahrung ist, Menschen, die einem nahestehen, kennen einen wesentlich besser, als man das selber vermutet. Und man erfährt viel mehr Unterstützung, gerade bei gravierenden Entscheidungen, als man es vorher glaubt. Einfach Mut haben, losgehen und darauf vertrauen, dass ein Menschen, die einem wirklich wichtig sind, dann positiv auch reagieren.
Karin Boss, habt ihr auch so Entscheidungen müssen fällen für euch?
Ich glaube, meine Mann hat es ja schon nicht so Freude gehabt mit der Bewährungshilfe. Es ist ein bisschen ja, mit Straffälligen. Das, was heisst das eigentlich?
Wieso hat er nicht Freude gehabt?
Vielleicht so ein bisschen Angst. Was heisst das eigentlich? Das könnte Konflikte geben, das könnte Lampen geben mit denen. Und doch hätte man es machen. Und das ist natürlich schon grossartig. Also das, nein, ohne ihn hätte ich das gar nicht können. Immer wieder, oder das Care-Team, also nicht gemacht habe, gewusst, ich kann mal drauf losmachen, es ist ja schon jemand da, der mich auffällt. Das sind ja Freunde und Bekannte, das ist doch so klein.
Hat es mal Konflikte und Lampen gegeben, wo ihr denkt, warum tue ich mir das an?
Ja, eine ist mit einer Frau, ja. Und zwar hat die ist auf Frauen gestanden und hat gefunden, mein Engagement müsse andere Hintergründe haben, wie das eigentlich ist. Und die hat doch sie sicher auch ein bisschen gern. Und das ist dann gar nicht gut rausgekommen. Ja. Das hat man dann müssen beenden.
Und wie hat er das gemacht?
Also, mir ist schon wichtig, dass es von ihrer Seite her beendet wird. Das ist mir, ich möchte nicht, dass sie das Gefühl haben, jetzt ist da schon wieder jemand, wo man nicht, wo mit mir nicht zu Gang kommt. Aber ihr das auch aufzeigt, dass das, sie müssen überlegen, wie das für sie ist. Ob sie das erträgt oder nicht.
Wenn ihr schwierige Situationen habt, bekommt ihr Unterstützung?
Ja, genau. Und Bewährungshilfe ist immer für einen da. Oder auch die Kollegen von Bewährungshilfe. Also, das finde ich auch gut. Ich bin eigentlich nicht allein. Auch wenn ich vielleicht die Person immer allein treffe, aber ich weiss genau, welche Leute das für mich so sind, wenn ich mal anstehe.
Rudolf Wötzel, ich möchte noch auf eure Verwandlung kommen. Ihr seid nach dem Ausstieg seid ihr zuerst mal auf eine Wanderung gegangen. Ihr seid 1800 Kilometer gelaufen durch die Alpen von Salzburg nach Nizza. Also es ist ein ehrgeiziges Projekt.
Ja, klar, ganz der Banker. Es musste natürlich auch die
man ist nicht gelaufen, sondern man
ja, also die Nord-Süd-Nummer, das war so die Warmduscher-Variante und Ost-West war dann so richtig was für Männer. Und es mussten natürlich auch die höchsten Gipfel darunter sein. Ja, ich überzeichne das ein bisschen, weil es natürlich letztendlich ein Ausdruck des alten Lebens auch war. Aber es war auch wichtig, es so zu planen. Ich habe das auch schön mit Excel-Sheet und so weiter alles exakt geplant.
Ganz der Banker.
Der Banker. Und quasi dann vor diesem Hintergrund aber zu erkennen, sozusagen die Natur und diese Alpen haben mir dann den Spiegel vorgehalten, wie mein altes Leben funktioniert hat, was die Mechanismen war. Eben diese Gipfelstürmerei, Leistungsorientierung, alles immer exakt planen etc. Und habe dann quasi meine Lektionen gelernt.
Wir.
Zum Beispiel, dass einfach auf dem Papier es richtig ist, 30 Kilo im Rucksack zu haben, aber faktisch 15 Kilo bei Weitem ausreichen und mehr ist nicht mehr gesund. Oder auch zu erkennen, dass man mal umkehren muss, weil es höhere Gewalten gibt. Überhaupt das Anerkennen von höheren Gewalten ist für Menschen, die gewohnt sind, alles zu machen, als Manager mal eine wichtige Erfahrung. Ganz wichtig auch das Thema Intuition. Ich habe gemerkt, mit Planung, mit Ration, mit Verstand kann man in den Bergen oft gar nicht überleben. Da ist es nötig, auf seine innere Stimme zu hören, auf sein Bauchgefühl. Ich habe das von den Bergführern auch gelernt, sich einfach offen zu sein, Signale sehen, in sich reinspüren und dann auch den Signalen folgen. Das sind alles Dinge, die mir quasi die Berge gelehrt haben und die ich immer wieder versuche, auch in meinen Alltag, in meinen täglichen das Leben reinzulassen.
Habt ihr da ein konkretes Beispiel, wo ihr sagen könnt, da habe ich müssen hören, habe gelöst, es ist gut gekommen?
Ja, war ein schönes Beispiel, war in der Dauphiné in Frankreich, eine schwierigere Tour auf den Mont Pelvoux. Und wir sind da eine Eisrinne hochgeklettert mit Steigeisen und so. Also hier in der Schweiz werde ich auch verstanden, wenn ich sowas erzähle. Und wir sind raufgegangen, waren schon knapp vor dem Ausstieg zum Gipfel und dann sagt der Bergführer plötzlich, wir kehren um. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also wir sind doch gerade da, aber ich habe nicht widersprochen, was wichtig ist. Und dann sind wir zurück, mühsam, weil also so in so eine Eisrinne abzusteigen ist schwierig. Sind dann raus aus der Rinne und haben unterm Felsvorsprung Pause gemacht und plötzlich rumpelt's. Und eine Eislawine, Steinlawine geht rauscht genau dort runter, wo wir noch drinnen standen. Und dann sage ich zu dem Bergführer, also erstmal danke, du hast uns gerade das Leben gerettet, glaube ich. Und wie bist du drauf gekommen? Und er sagt, ich kann es dir nicht sagen, ich habe es gespürt. Und er hat mir auch gesagt, wenn du vehement widersprochen hättest, hätte ich auch meinen Verstand eingeschaltet und wir wären weitergelaufen mit wahrscheinlich nicht so ganz gutem Ergebnis. Und es war für mich sehr einschneidend, diese Erfahrung zu spüren. Es kann absolut wichtig sein, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das hat in mir schon was aufgerissen und es gibt auch positive Beispiele. Ich kam zum Beispiel in Südfrankreich da so abends -5 Grad, dunkel war es an, hatte keine Unterkunft, nichts zu essen. Habe mich einfach am Brunnen gesetzt und mal geschaut, was passiert. Also völlig irrationales Verhalten. Dann ging die Tür auf, es kam einer raus mit seinem Hund, Gassi führen. Und 10 Minuten später saß ich bei dem, habe eine Suppe bekommen und ein Zimmer hatte er auch noch. Und so lösen sich oft Dinge, wenn man einfach mit einer gewissen Gelassenheit, mit einem gewissen Gottvertrauen rangeht und schaut, was kommt. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder machen darf. Wenn ich Dinge mit meinem Kopf übers Knie brechen will, dann kommt es nicht. Und wenn ich mich immer ein bisschen zurücknehme, dann entwickeln sich wundersame Dinge, an die ich vorher gar nicht selber dachte.
Karin Boss, lasst aufmerksam zu. Ihr seid einerseits ja auch eine Geschäftsfrau, oder? Ihr müsst einen Laden leiten. Ihr geht zu Mary, ihr habt eine Mitarbeiterin, also eigentlich Angestellte, oder? Und ihr müsst Chefin sein. Und nachher seid ihr ein sehr feiner Mensch, der Leute begleitet, eben zum Beispiel im Care-Team, wo ihr zu Leuten geht in schwierigen Situationen. Wie schafft ihr so beide Seiten zu leben?
Ich glaube, im Berufsleben scheitere ich manchmal dran an meiner sozialen Ader. Also da jetzt bei mir das Geschäft erst ein Jahr. Und da gibt es schon noch Arbeitspotenzial, also wirklich Chefin werden dort. Ja, das ist...
Was müsstet ihr denn noch machen, damit ihr wirklich Chefin seid?
Bestimmter. Ich glaube, auch ein bisschen mehr getrauen, ein bisschen den Pupf geben. Mhm. Ich tue immer sehr verständnisvoll den Mitarbeitern gegenüber, glaube, warum das jetzt vielleicht nicht schneller geht oder so. Da könnt ihr schon noch ein bisschen mehr pushen, denke ich, für das Geschäft wäre es gut.
Rudolf Wötzel als Coach, vielleicht könntet ihr ihr
einen
Tipp geben oder so.
Ich finde es eigentlich toll, dass du so bist und manchmal ist es vielleicht der mühsamere Weg, aber letztendlich auch Mitarbeiter wollen Vorbilder und ich glaube schon, dass es auf anderen Art und Weisen du wahrscheinlich leichter hast mit Mitarbeitern. Vielleicht bist du dir gar nicht bewusst.
Ja, vielleicht. Ich hoffe natürlich, dass ich eigentlich sehr viel machen lasse, dass sie selber auch merken, da helfen wir am Karrenschreis. Ohne sie wäre ja nichts. Also für mich ist es wichtig, dass sie das Gefühl haben, mal, hier bin ich, hier braucht es mich. Ich bin froh, dass sie mit anpacken von selber.
Ihr habt als junger Mensch ein einschneidendes Erlebnis noch gehabt. Euer Bruder ist tödlich verunfallt. Was könnt ihr da daraus nehmen? Oder was führt da weiter bis heute?
Ich denke, dass das der Ursprung war, für das ich jetzt eigentlich im Care-Team bin. Weil ich selber nicht mit dem Tod umgehen konnte. Ich hatte auch nicht ein gesundes Verhältnis dazu. Ich konnte nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt meins und was ist den anderen ihre Trauer. Ich bin durchweg, hat das mich immer geschüttelt und ich glaube, für die Angehörigen war es glaube ich, schlimm gewesen mit mir. Also mich vielleicht hat gefragt, wie wir die überhaupt noch mit auf eine Beerdigung nehmen. Und jetzt mit dem, das kann doch nicht sein. Aber wenn man so ein bisschen hört, manchmal in einem Café oder so, wenn die Leute reden, ist einfach der Tod ein Thema, dass jemand von der Familie gestorben ist. Und dann können die Hinterbliebenen fast wie nicht mehr glücklich sein. Sie getrauen sich fast nicht oder können es einfach nicht mehr. Und dabei, das Leben fängt doch eigentlich. Und ich finde es schon schade, die noch da sind, dann so müssen leiden.
Also plötzlich ist für euch überall, habt ihr nur noch Tod gehört und Verlust und Abschied.
Genau, und dann habe ich gedacht, also dem, das hat viel Kampf angenommen, dass ich jetzt mit dem lernen umgehen. Und dann das Care-Team, das ist perfekt und ich glaube, da bin ich am richtigen Platz, weil ich weiss, was in einem Menschen abgehen kann, wenn er jemanden verliert. Mhm. Und so einen Ausnahmezustand geht.
Könnt ihr das konkretes Beispiel erzählen, wenn ihr als Teil von dem Care-Team an einen Ort hergeht?
Also wenn wir aufgeboten werden, das, die Schwierigkeit im Moment ist bei uns ein bisschen, also Schwierigkeit, Herausforderung, wenn Patchwork-Familie sind. Und es ist schon schwierig genug, die Situation, und dann den Überblick zu bewahren. Ich tue mir so ein bisschen vermitteln, man schaut, wer braucht was. Man tut sie begleiten, man tut ja die Hilfe nicht aufzwängen. Man tut sie motivieren, dass sie.
Was heisst, Hilfe nicht aufzwängen? Ihr seid einfach dort und steht zur Verfügung.
Genau, mal beobachten, schauen, zuhören. Es hat ja Leute, die haben so viele Ressourcen, die schon viel erlebt, die können umgehen mit dem Tod. Und die wissen gar nicht, wo sie stehen. Aber dass man es vielleicht spüren, kommt jetzt dieser Monat zu Gang mit dem oder dieser Monat noch ein Problem. Kann man ihm ein bisschen helfen oder unterstützen.
Nehmt ihr manchmal etwas mit? Hey, wo ihr denkt, es muss ja loswerden.
Ja, doch, das auf jeden Fall, ja.
Mhm. Und wie macht ihr das? Wie befreit ihr euch davon?
Ich glaube, schon für daheim zu erzählen. So viel, wie man darf. Und, ja. Das muss ich schon. Oder wenn es jetzt eine Situation ist, das habe ich jetzt wirklich nicht so im Griff gehabt, das hätte ich besser können machen können. Dass ich aber im Care-Team, auch wenn ich vielleicht allein auf Platz bin, das Team hinter mir steht. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und im Handy habe ich auch gespeichert, wenn etwas danach wäre, die Person würde jetzt für einen Fall, wenn Alkohol im Spiel wäre, zum Beispiel noch dazuholen. Und dass ich dort auch eine Freundin habe, die ich anrufen kann und sagen, du hast echt Zeit. Und ja, dass ich mir noch in der gleichen Woche zusammen essen können und sagen, was ich nicht so toll gemacht habe. Und sie hat mir das können. Man tut immer sich weiterentwickeln durch Fehler, sagt man ja.
Also, Judo Fötzer, ja.
Ja, haben eigentlich die Menschen, mit denen du arbeitest, die wissen aber, dass du das wirklich pro bono machst.
Ja, oder? Ja.
Und meinst du, dass, bringen die denn eine höhere Wertschätzung deswegen gegenüber? Respektieren die das? Oder ist das für dich auch, ist das wichtig für dich?
Mensch, stimmt, Care-Team. Mhm. Ich glaube, dort, die sind so in einem Ausnahmezustand, das spielt denen keine Rolle, ob du bezahlt wurdest für das oder nicht. Mhm. Die sind einfach dankbar, dass jemand mit ihnen diese Situation durchsteht. Bis sie wieder Boden unter den Füßen, vielleicht auch bis die Angehörigen da sind, einfach, dass sie nicht alleine sind. Manchmal muss man gar nicht reden, man kann einfach dort sein und die Situation ertragen.
Nicht alleine sein, Stichwort Rudolf Oetzel. Ihr habt jetzt das Gemsli, also eine Berghütte, ein Bergrestaurant, das ihr betreibt als Gastwirtschaft und als Start, als Ausgangslage für in die Natur zu gehen. Was ja. Macht ihr dort oben? Im Sommer seid ihr dort.
Ja, das ist eine Berghütte, die ich übernehmen durfte. Und,
das Gemsli?
Das Gemsli in der Nähe von Klosters. Ja, im Grunde, die Idee kam mir, weil ich auf meiner Alpenwanderung habe ich ja viele Hütten kennengelernt. Und diese Atmosphäre in diesen 60, 70 Hütten, die hat mich irgendwie gefangen genommen. Das ist so eine Art und Weise, wie die Menschen da miteinander sich begegnen und umgehen miteinander. Auch der Ort ist speziell, weil ringsherum die wilde Natur ist. Ganz anders, als ich es früher erlebt hatte. Und irgendwie dachte ich mir, wenn es irgendwie sich ergibt, möchte ich das auch mal selber machen. Mhm. Und habe jetzt 3 Jahre lang diese Hütte aufgebaut und so ein bisschen auch meine Träume da verwirklichen können. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass die Erfahrung, dass man was gestalten kann, dass man nicht da irgendwie in einem großen Rad dreht, sondern ganz was Kleines schafft, wo die Leute dann auch Freude haben, Menschen gerne hinkommen. Und jetzt auch vor dem Hintergrund meiner familiären Situation will ich das noch stärker eigentlich entwickeln in die Richtung, dass es auch Ort der Begegnung ist für Menschen. Ich möchte dort Menschen helfen, quasi die Lektionen, die mir die Natur gegeben hat, in kleinen dosierten Packungen auch weiterzugeben. Denn ich bin überzeugt davon, wenn man sich da rausbegibt, es ist sehr wilde Landschaft ringsherum, dann passiert im Menschen was. Und die Art und Weise, wie ich denke, fühle, meine Wünsche formuliere, hängt stark davon ab, in welchem Umfeld ich mich bewege. Und die Natur, die Berge da oben, ist einfach was Gesundes, was Erdiges, was einem auch hilft, so ein bisschen gegen dieses urbane Umfeld hier Gegenpunkte zu setzen.
Jetzt, wenn ich doch einen Banker da habe, muss ein Ex-Banker, ich muss ich gleich noch ketzerisch nachfragen, welche Bedeutung hätte für euch das Geld jetzt Der hat sehr viel verdient. Der hat ein Haus am Pfäffiken, in Pfäffiken. Welche Bedeutung hat das jetzt?
Geld ist wichtig, das ist richtig. Es ist eine Möglichkeit, Freiheitsgrade für sich selbst zu verwirklichen. Geld kann eingesetzt werden, um etwas zu gestalten, was Gutes zu machen. Und es kann natürlich, und es ist nicht mehr für mich, das möchte ich auch abgrenzen, es ist nicht mehr für mich Mittel der Selbstdarstellung oder auch der Kompensation oder so, sondern ja, was Konstruktives.
Kein Boss Geld für euch, was bedeutet das?
Sicherheit. Also Geld ist mir schon wichtig, ja, das muss ich sagen. Sonst, also ohne die Sicherheit hätte ich das nicht gemacht, freiwillige Arbeit. Das ist sicher so, wie das mir auch können erlauben. Und wir sonst nicht so einen hohen Anspruch haben mit Luxus und so, würde ich behaupten, dass wir eigentlich eher bescheiden sind.
Wie schaut ihr auf die Bankenwelt, wenn ihr von aussen daran her schaut, was seht ihr da?
Skeptisch. Was hat geheissen? Das ist eine Bankerin persönlich. Und ich dachte, hoppla, komme ich mit dem zu Gang? Jetzt habe ich gemerkt, dass der Banker mit Tiefgang ist. Völlig sympathisch. Ich bin so überrascht, wirklich.
Rudolf Hössl, was sagt ihr, wenn ihr jetzt an einem Ort, an einer Festzeit, um euch fragt, was ihr von Beruf seid?
Jetzt, also das Schöne ist, ich sage, also ich schreibe Bücher, ich habe die Hütte, ich berate Menschen. Das Entscheidende ist, wenn ich jetzt sage, wenn ich meinen Beruf beschreibe, dann kommt als nächstes nicht mehr ja, aber. Und beobachten Sie mal, wenn Menschen ihr sagen, was sie für einen Beruf haben, und oft kommt, ja, ich bin Dollarum, ja, aber. Und 90% der Banker sagen das heutzutage leider. Ich bin Banker, ja, aber eigentlich will ich was ganz anderes machen oder so. Und das ist schade. Und ich glaube, es braucht Banken, es braucht Banker. Und aber ich bedauere, dass die Banken auch nicht konstruktiv mal den Dialog suchen mit der Gesellschaft und sich selbst erklären, auch mal differenzieren, hör zu, da gibt es noch die und die Bereiche. Und dann passiert genau das, was du jetzt gesagt hast, Karin, dass jemand, der nicht mit Banken zu tun hat, sich ein Klischee bildet. Mhm. Und es ist meistens leider sehr schlecht und negativ besetzt. Und es müsste eigentlich nicht sein. Denn in jedem Beruf gibt es auch schwarze Schafe und nicht. Und da möchte ich meinen kleinen bescheidenen Beitrag auch leisten, irgendwie ein bisschen dieses Verständnis zu wecken für diese Spezies, in der auch durchaus Menschliches sich rumtummelt.
Mhm. Wo seht ihr euch denn in 10 Jahren? Könnt ihr euch vorstellen, auf eine andere Art zurück in die Bankenwelt zu gehen?
Also diese 10-Jahres-Frage ist ja das, was man immer in Bewerbungsbesprechen vorgesetzt bekommt. Deswegen regiere
ich. Ja, ich würde mich vielleicht engagieren, oder?
Also ich weiß nicht mal, was in 10 Tagen ist. Also ich bin jetzt ein bisschen bösartig in meiner Reaktion. Aber was ich damit sagen will, ich weiß es nicht. Und das möchte ich auch zum Inhalt. Das, was ich gelernt habe, ist, dass vergiss alle 5- und 10-Jahrespläne. Wenn du das tust, übersiehst du das, was sonst noch in deinem Leben möglich ist. Deswegen weiß ich es nicht. Ich möchte meiner Tochter ein guter Vater sein und ein guter Familienvater für meine Frau. Und das ist klar, das ist wichtig. Ansonsten lasse ich mich überraschen von dem, was das Schicksal so über den Weg bringt.
Karin Boss, eine einfachere Frage in dem Fall. Wo seht ihr euch heute Nachmittag?
Oh, heute Nachmittag. Um 4 Uhr hat meine Freundin und Familie ein Apero organisiert.
Da werden ihr noch einmal toll gefeiert.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Auch für alle, die uns begegnen, die mir gestimmt gegeben haben. Vielleicht wollen wir allen Merci sagen. Ja, das freue ich mich sehr, ja.
Dann wünsche ich euch ganz einen schönen Apero. Rudolf Wötzl, Karin Boss, merci vielmals, dass ihr seid, ja, im persönlich seid. Schönen Sonntag noch miteinander.
Merci vielmals.
Das ist die Radio Talkshow persönlich gewesen, das mal direkt aus dem Theater am Hechtplatz in Zürich. Gäste von Katharina Kilchenmann waren der Autor, Coach und Hüttenwart Rudolf Wötzel und Karin Boss, die gestern von euch, vom Radiopublikum, zur Heldin des Alltags ist gewählt wurde. Karin Boss arbeitet neben ihrem Beruf als Chefin von einer Spezialitätenmetzgerei ehrenamtlich als Bewährungshelferin und als Mitglied im Care-Team. Technik von dieser Sendung «Tees ganz». Ihr könnt das persönlich noch einmal hören. Und zwar heute Abend wieder nach den 10 Nachrichten wieder hier auf SRF 1. Und noch einen kurzen Blick auf den nächsten Sonntag. Dann kommt es persönlich live aus der Lokremise in St. Gallen. Danita Richner redet dann mit der Designerin Camilla Fischbacher und dem Zoolog Klaus Zuberbühler.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.